12:22. Das Inforadio-Gespräch am Wochenende mit Sabina Mattei.
Das neue Jahr ist angebrochen, das alte hängt uns aber noch nach in der Erinnerung. Und genau darum geht es in dieser Ausgabe von 12:22. Um die Frage, an welche Ereignisse wir uns erinnern, welche in Vergessenheit geraten, insbesondere mit Blick auf politisches Geschehen. Zu Gast bei 12:22 ist deshalb der Gedächtnisforscher Hans-Joachim Markowitsch, der uns per Telefon zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Professor Markowitsch.
Guten Tag, Frau Mattei.
Zwischen den Jahren produzieren Hörfunk und Fernsehen, Zeitungen und Magazine immer opulente Jahresrückblicke. Die verkaufen sich auch sehr gut. Warum haben Menschen ein Bedürfnis danach?
Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Faktoren. Zum einen helfen die der eigenen Erinnerung. Man kann sich vergleichen, bekommt dann möglicherweise Aha-Erlebnisse oder man wundert sich, wieso das herausgestrichen wird, anderes nicht. Also auf jeden Fall, man ist durch so Rückblicke emotional berührt. Man sieht seine eigene Erinnerung im Vergleich zu der, die jetzt öffentlich dargeboten wird.
An welches konkrete Ereignis des Jahres 2020 erinnern Sie sich denn am deutlichsten?
Naja, ich glaube, da ist ein Stichwort oder zwei Stichworte, Corona und Trump, die immer wieder sich durchs Jahr ziehen, wie sich die Situation für einen geändert hat, also nicht nur Masken tragen, sondern für mich jetzt auch konkret Lehrveranstaltungen, die ich noch hielt, mussten dann online geführt werden. Eine Reihe von Absagungen, Verschiebungen, Umleiten auf Internet und online.
Das heißt also, solche politischen oder andere große Ereignisse erinnern sich besonders gut dann, wenn sie auch im persönlichen Erleben einen Anker haben?
Ja, das denke ich schon. Also, dass wir erinnern, was uns persönlich anspricht, was uns sozusagen zu Herzen geht. Und das kann positiv wie negativ sein. Also es muss nur irgendwie auch emotional oder affektiv besetzt sein. Dann verankert sich das am besten im Gedächtnis.
Sie haben nun zwei Ereignisse genannt. Eigentlich ist nur eins ein Ereignis, nämlich Corona, und das andere war Trump, diese Person des amerikanischen, des noch US-Präsidenten Donald Trump. Und eine kleine Umfrage im Kreis von meinen Kollegen, Freunden und Familienangehörigen erbrachte auch, dass die meisten diesen Donald Trump spontan ganz als ersten nannten. Warum erinnern sich viele vor allem an den?
Er ist sicher eine sehr polarisierende Person vom Auftreten, von dem, was er sagt, wie häufig er sich widerspricht, dass er im Gegensatz zu anderen Politikern wirklich sehr spontan und damit unberechenbar ist. Und da kommt eben einiges zusammen, dann, dass die meisten mit seiner Meinung nicht einverstanden sind, dass er ja für uns Deutsche natürlich auch häufiger gegen die deutsche Politik gewettert hat, dass wir zu wenig beitragen, Verteidigung und so weiter. Er macht vom Auftreten einiges her, von dem, wie er sich gibt, wie er spricht, was er sagt, viel mehr als jeder andere Politiker. Und das bleibt dann natürlich im Gedächtnis haften.
Also ein richtiger Aufreger. Das merkt man sich also am meisten. Ist ja eigentlich ungerecht.
Ja, ich glaube, so sind wir aber, wenn man so will, gepolt oder organisiert von der Evolution her, dass für uns wichtig ist, vor allem auch was negativ ist, weil was negativ ist, ist bedrohlich, kann uns schaden, während Positives nimmt man so hin. Das kann man auch daran sehen, dass wir eine Reihe von negativen Emotionen haben, also Angst, Furcht, Ekel, Trauer, aber als positive Emotion im Grunde immer nur Freude. Und die negativen sind sozusagen eher die Warnemotionen. Hier muss ich aufpassen, hier ist was, was mich tangiert. Während die positive Emotion Freude ist was, was sozusagen dann Dreingabe eher ist.
Es geht also beim Erinnern im Gedächtnis keineswegs allein um Fakten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sondern Emotionen spielen eine ganz große Rolle dabei.
Ja, das gilt im Tierreich teilweise, für uns Menschen aber ganz besonders. Fakten lernt man so mit, so en passant, während die emotionalen Erinnerungen uns durchs Leben begleiten und für uns auch bestimmend sind, wie wir uns fühlen, wie wir mit der Welt zurechtkommen, wie wir vor allem sozial, also mit anderen Personen zurechtkommen.
Wenn Sie das so erzählen, gibt es dann eigentlich das Gedächtnis oder gibt es Unterschiede im Gedächtnis, unterschiedliche Gedächtnissysteme?
Ja, das ist, was die Forschung so in den letzten 30 Jahren gefunden und verstärkt hat, dass wir gegenwärtig sagen, wir haben nicht nur ein Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, sondern wir haben 5 verschiedene Langzeitgedächtnissysteme, die sich auch unterschiedlich entwickelt haben, also von sehr einfachen Gedächtnissystemen. Wir sprechen da vom prozeduralen Gedächtnis, Gedächtnis für motorische Fertigkeiten, über das Faktengedächtnis bis hin eben zum episodisch-autobiografischen Gedächtnis. Wenn ich da kurz erläutern kann, also prozedurales Gedächtnis ist, was man als Baby schon lernt. Das heißt vor allem die Umwelt motorisch, haptisch erfassen.
Also Fertigkeiten.
Fertigkeiten durch Begreifen. Das geht dann unbewusst im Gehirn. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich frage, was müssen Sie beim Autofahren zuerst tun, wenn Sie vom zweiten in dritten Gang schalten wollen, dann antworten die meisten Personen, Kupplung drücken. Tatsächlich müssen sie aber zuerst mit dem rechten Fuß vom Gaspedal. Also da denkt man nicht dran und das gilt für vieles, also gerade auch beim Autofahren, was wir sehr mechanisch machen, ohne da groß zu reflektieren. Während umgekehrt die anderen Systeme, Faktengedächtnis, da muss man schon bewusst dran denken, wie sieht ein Tisch aus, wie sieht ein Bett aus. Und erst recht bei dem episodisch-autobiografischen Gedächtnis, da verknüpft man Lebenserinnerungen mit den zugehörigen Emotionen, beziehungsweise die kommen parallel an die Oberfläche und man bewertet dann auch immer, das war was Schönes oder da habe ich mich geärgert oder was immer. Das heißt, das ist fürs Gehirn eine ganz besondere Anforderung. Man muss auf Hirnebene eine Synchronisation erreichen zwischen der emotionalen Bewertung und den Fakten, die man erinnert. Und deswegen ist das autobiografische Gedächtnis auch besonders anfällig gegen Störungen, also sowohl bei Hirnschäden wie auch im Alltag durch Interferenz, wenn irgendwas einem gegen den Strich geht oder man abgelenkt wird und Dinge gleichzeitig wichtig zu sein scheinen. Das heißt, das autobiografische Gedächtnis ist auch das, was in der Evolution sich am spätesten entwickelt hat. Also wir sagen, Kleinkinder haben noch kein autobiografisches Erinnern. Das kommt erst mit so 4 Jahren, wenn auch ein Selbst entstanden ist, wenn das Kind in der Lage ist, Zeitreisen zu vollziehen, also gelernt hat, was bedeutet gestern, was wird morgen sein können, was mache ich in einem halben Jahr. Also all die Konzepte müssen zusammenkommen und dazu auch die Fähigkeit, sich in andere reinzuversetzen, also in der Lage zu sein, zu verstehen, was andere ausdrücken wollen oder auch emotional Mitleid haben, wenn jemand sich verletzt. Erst wenn all das gegeben ist, dann können wir sagen, sind wir eine vollgültige Persönlichkeit mit eben den entsprechenden Gedächtnissystemen.
Welches Gedächtnissystem greift denn nun eigentlich beim Erinnern an politische Ereignisse oder gesellschaftliche Ereignisse? Ist das also auch das episodisch-autobiografische am stärksten oder welches ist das?
Ja, das episodisch-autobiografische ist am stärksten. Das Faktengedächtnis ist zweitrangig. Also wenn Sie dran denken, 9/11 als Ereignis, man denkt dann als erstes an die brennenden Twin Towers in New York. Als nächstes denkt man auch, was habe ich in der Zeit, was habe ich an dem Tag gemacht. und nicht so sehr an das Faktum als solches, was passierte da.
Gibt es aber auch so etwas wie Fehlerinnerungen? Das gibt es ja manchmal im Privaten, dass man behauptet, an dem und dem Geburtstag habe ich das und das Kleid getragen und dann stellt sich auf dem Foto raus, das stimmt überhaupt nicht und ich war auch überhaupt nicht da, wo ich glaubte gewesen zu sein an jenem Geburtstag. Ist das also mal übertragen auf die Politik, gibt es das auch?
Also das gibt's sehr vielfältig. Also das hat Sigmund Freud schon 1910 beschrieben, wo er gesagt hat, dass wir uns meinen, korrekt zu erinnern, aber es gibt eben keine Garantie für die Richtigkeit unserer Erinnerungen und weit häufiger würden wir falsch liegen. Wenn wir das Beispiel 9/11 nehmen, da wurden in den USA gerade Studien zugemacht, wo man gefragt hat, was haben Sie damals erlebt und rausgekriegt hat, das ist ganz unterschiedlich. Man hat sogar anhand von aufgezeichneten Gesprächen von Präsident Bush gefunden, dass der sich zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich erinnert hat, wo er gewesen sei, wo er selber war. Also daran sieht man Fehlerinnerungen, die gibt es häufig im Alltag. Wir haben jetzt natürlich kein zweites Ich, was uns sagen kann, als Monitor, jetzt liegst du richtig, jetzt liegst du falsch. Also wir meinen immer, wir liegen richtig mit unserer Erinnerung, aber manchmal überführen uns dann Fotos oder Videoaufzeichnungen und ähnliches.
Herr Professor Markowitsch, wenn Sie jetzt gerade das Beispiel Präsident Bush Sohn und 9/11 nennen, der Präsident muss ja auch unter einem sehr starken Stress gestanden haben damals. Hat Stress auch was damit zu tun? Hat das auch einen Einfluss auf das Fehlerinnern oder überhaupt auf das Gedächtnis?
Ja, das ist genau das richtige Stichwort eigentlich. Stress trägt wesentlich dazu bei, dass es zu Fehlerinnerungen kommt oder kommen kann. Das erleben wir schon im Alltag. Wir sprechen da vom sogenannten Zungenphänomen oder Zungenspitzenphänomen. Es liegt einem was auf der Zunge, aber man kommt nicht dran. Also beispielsweise, wenn irgendjemand einem begegnet, der einem vielleicht auch unsympathisch ist, man muss ihn trotzdem begrüßen und dann fällt einem der Nachname nicht ein. Das ist jetzt ein Stressphänomen, weil man sich unwohl fühlt, dem zu begegnen. Und wir wissen aus unseren und aus der Forschung von anderen, Stress ist sehr entscheidend für Erinnerungen. Und es gibt gerade auch Patienten, die unter sehr massiven Stress- und Traumazuständen in ihrem Leben litten und die dann aufgrund dessen, wenn dann möglicherweise noch ein akuter Stresszustand hinzukommt, ihre gesamte oder Teile ihrer Vergangenheit verlieren, nicht mehr abrufen können. Und es gibt da auch einen medizinischen Fachausdruck, dissoziative Amnesie oder psychogene Amnesie für das Phänomen, wo eben Personen zwar noch sagen können, wer Bundespräsident ist oder wer Harald Junke war oder ähnliches, aber eben nichts Persönliches mehr erinnern. Und daran sieht man auch, gerade Stress wirkt sich dann auf das autobiografische Erinnern aus, weil das eben immer emotional verknüpft ist, während zu sagen, wer ist Bundespräsident, ist was relativ Neutrales. Das funktioniert dann noch. Da braucht man nicht die Synchronisation zwischen Emotion und Kognition.
Sie hören 1222. Wie erinnern wir uns an politische Ereignisse? Ein Gespräch mit dem Gedächtnisforscher Hans-Joachim Markowitsch. Herr Professor Markowitsch, ich habe eingangs hingewiesen auf diese opulenten Jahresrückblicke, mit denen man um den Jahreswechsel immer konfrontiert ist, die man auch gerne als Leser, Fernsehzuschauer und so weiter konsumiert. Da werden dann auch Gedenktage aufgelistet. Welchen Einfluss haben solche Gedenktage auf das Erinnern?
Die führen uns natürlich zurück in die Vergangenheit, erlauben uns auch wieder eine Bewertung, wie stehe ich zu dem, was damals passiert ist, welche Bedeutung hat es für mich, ob das jetzt, was jetzt die meisten nicht mehr so tangiert, Ende vom Zweiten Weltkrieg als Gedenktag oder was einen vielleicht mehr noch berührt ist, ja, Wiedervereinigung Deutschlands, dass man da dann sich zurückversetzt in die Zeit, wie habe ich das damals selber erlebt, was hat sich geändert, was hat sich an mir geändert. Und das ist ja häufig, was uns Probleme macht, zu sehen, wie weit wir uns über die Jahre geändert haben, beispielsweise auch in unserer politischen Ansicht, aber auch in vielem anderen, weil wir in so einem Kontinuum leben, während ein Gedenktag ist ja dann was eher Absolutes, was in eine bestimmte Zeit zurückgeht.
Das ist ja so eine Art Leuchtturm. Aber wir haben 2020 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Haben Sie ja gerade auch genannt. Da wogte im vergangenen Jahr eine Diskussion zum Beispiel um die Rolle der Treuhand, auch um das Abgehängtsein des Ostens. Das war, glaube ich, nach 10 Jahren oder 20 Jahren Wiedervereinigung noch nicht so ausgeprägt. Ist das so, dass je mehr Zeit verstreicht, desto negativer der Blick zurück ist?
Das kann man, glaube ich, nicht so verallgemeinern. Das kann sein, gerade bei dem Treuhandbeispiel, wenn es um was geht, was jetzt wieder eher politisch ist, was in der Bewertung dann auch mit einem zeitlichen Abstand anders gesehen werden kann, weil inzwischen man auch für sich selbst mehr Fakten zusammengetragen hat, mehr Dinge weiß über das Ereignis oder worum es da geht. Wir wissen aber auf der anderen Seite grundsätzlich, je älter man als Person wird, umso sozusagen abgeklärter wird man. Das heißt, umso mehr relativiert man seine Vergangenheit, umso eher erinnert man auch Positives beziehungsweise sieht Dinge milder, als man sie in der Jugendzeit gesehen hat.
Aber gerade bei der Treuhand wird dann ja zum Beispiel nicht genannt, dass es damals auch Auffanggesellschaften gab, dass Arbeitslose staatliche Unterstützung erhielten, dass der Sozialstaat also eingriff, dass gleichzeitig eine moderne Infrastruktur im Osten aufgebaut wurde, Umweltsünden abgebaut wurden. Warum gerät so etwas in den Hintergrund? Das kann man doch mit abgeklärt sein allein eigentlich nicht erklären.
Nee, aber das mag jetzt was Sozialpsychologisches als Phänomen sein. Wir sprechen in der Sozialpsychologie allgemein, klingt jetzt ein bisschen komplex, von dem Versuch der Reduktion der kognitiven Dissonanz. Gemeint ist damit Dissonanz, also die Unterschiedlichkeit zwischen unserer eigenen Ansicht, unserem eigenen Weltbild und dem, was sozusagen von außen, ob jetzt über die Medien oder worüber immer, propagiert wird. Und da versucht man für sich selbst doch bei der eigenen Meinung zu bleiben. Also das heißt, man vernachlässigt Dinge, die möglicherweise jetzt bei Treuhand positiv waren und hebt heraus, was eher negativ oder für einen selbst auch negativ war, um sozusagen sein Weltbild stabil zu halten. Das ist auch ein Phänomen, was unser Erinnern betrifft, was uns als Menschen ausmacht, dass wir da filtern, ausblenden, dass wir Dinge sehr subjektiv sehen und auch sehen wollen. Auch da ein einfaches Beispiel. Wenn jemand Zigarettenraucher ist, dann weiß er, das tut mir nicht gut, das kann Lungenkrebs verursachen und ähnliches. Und um das zu relativieren, werden dann Beispiele herangezogen, wie bis vor kurzem Helmut Schmidt, der da immer noch seine Packungen pro Tag gequalmt hat und der offensichtlich da nicht krank wurde. Das heißt, wir sehen die Welt immer sehr subjektiv und sehr vorurteilshaft geprägt.
Also Subjektivität, gleichzeitig eine Vorurteilsgeprägtheit, die ermöglichen dann ein stabiles Weltbild. So habe ich das jetzt verstanden. Ja. Nun gibt es ja Politiker, die haben politisch mal ganz woanders angefangen. Mir fällt ein Baden-Württembergs pragmatischer grüner Ministerpräsident Kretschmann, der war mal im sektenhaften kommunistischen Bund Westdeutschlands. Oder Alexander Gauland, der stand als Christdemokrat mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes. Heute ist er Chef einer Partei, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Aber auch normale Bürger begründen ihr verändertes Wahlverhalten und ihre veränderten politischen Ansichten oft damit, dass eine Partei sich verändert hat, aber nicht sie sich. Ist es wirklich so? Ist es nicht eher so, dass die sich verändert haben und das vergessen?
Ja, natürlich ist es so, dass die Leute sich verändert haben. Aber dadurch, dass wir ja nicht uns sozusagen epochenhaft sehen, also das war jetzt vor 30, das war vor 15 Jahren, sondern dass wir immer in einem zeitlichen Kontinuum uns bewegen, passiert das graduell. Also ich sage das auch, es gibt viele, die eben mit 20 eine ganz andere Partei gewählt haben als mit 60 oder die sich durch Amt und Würden geändert haben. Also ich denke an seinen Spruch, ich kann doch nicht im Fiat 500 fahren als Ministerpräsident, weil er eben im Mercedes fuhr. Wir sind natürlich ständigem Wandel unterlaufen, dadurch, dass wir eben auch lernen und erinnern. Das heißt, immer wieder neue Informationen auf uns einwirken und andere Informationen nicht mehr die Wichtigkeit, die Bedeutung haben. Beispiel auch hier, es ist gerade wenn Dinge mehrfach ähnlich, aber doch anders auftreten, dann erinnert man sich nicht mehr an die Einzelerlebnisse. Also wenn jemand, da könnte man jetzt auch unsere Politiker zum Teil nennen, viermal hintereinander geheiratet hat, dann wird er nicht mehr so differenzieren können, was gab's an Torten zum Kaffee bei der ersten und was bei der dritten Hochzeit. Und das heißt, wir vermischen Dinge, wir schieben Erinnerungen auch quasi Stockwerke tiefer ins Gehirn rein und kommen dann nur noch dann dran, wenn Außenereignisse uns wieder da zurückbringen, also beispielsweise eine Fotografie aus der Zeit oder sowas.
Sie hören 1222. Wie erinnern wir uns an politische Ereignisse? Ein Gespräch mit dem Gedächtnisforscher Hans-Joachim Markowitsch. Herr Professor Markowitsch, ist es nicht eigentlich manchmal ganz gut, wenn wir vergessen oder dass wir manches vergessen?
Ja, das hat sicher eine weit positivere Eigenschaft, als die meisten Menschen meinen. Also wir sehen das in der Wissenschaft natürlich am ehesten bei Leuten, die nicht vergessen, also sogenannte Hypermnestiker, die sich an alles und jedes erinnern und wo der Außenstehende meint, ja, also ganz prima, so ein Gedächtnis wollte ich auch haben, aber die Leute, die leiden darunter. Also es gibt eine, die Jill Price aus Kalifornien, die auch ein Buch darüber schrieb, die in einem Brief an einen Wissenschaftler formulierte, alle anderen Leute nennen das ein Geschenk Gottes, dass ich mich an alles seit dem 11. Lebensjahr erinnere. Aber für mich ist es so, das macht mich verrückt, jeden Tag meine ganze Vergangenheit durchleben zu müssen. Das ist kein Einzelfall. Also ich selbst habe auch so einen Menschen untersucht und der litt auch unter seinem zu guten Gedächtnis. Das heißt, wir brauchen Vergessen auch, um vor allem sozial klarzukommen mit anderen Personen, dass wir nicht immer nur irgendein negatives Einzelereignis sehen, wenn wir der Person begegnen, sondern dass wir ganzheitlicher an die denken und zurückdenken können. Also ein Mittelmaß an Gedächtnis- und Erinnerungsvermögen ist wahrscheinlich optimaler für uns als Person, denn ein zu gutes Gedächtnis, was ständig unser Gehirn überschwemmt, Interferenzen verursacht und uns hindert, Alltagsroutinen zu bewältigen.
Ich fasse das jetzt als ein Plädoyer für verschüttetes Wissen auf, was Sie dargelegt haben. Was heißt denn das für die Art und Weise, wie eine normale deutsche Bürgerin, ein normaler deutscher Bürger Politik verfolgt? Also wenn einem da zum Beispiel bei der Bundeskanzler vor allem das Corona-Krisenmanagement einfällt, das die meisten Deutschen ja offensichtlich gutheißen, das belegen jedenfalls Umfragen, andere politische Projekte, die nicht so erfolgreich waren, aber in den Hintergrund treten, schon eine ziemliche Beeinflussung des politischen Urteilsvermögens.
Ja, das ist wieder auch das Stichwort Reduktion der kognitiven Dissonanz. Man verstärkt die Erinnerung an die Episoden, die mit dem eigenen Weltbild konform sind, die man so selber für sich unterstreichen könnte, und negiert zum Teil andere Episoden, die weniger positiv für einen sind. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn man sich sozusagen zu einem grundsätzlich positiven Bild von einer Person durchgerungen hat. Also das ist ja gerade was, was uns als Menschen unterscheidet vom Computer. Im Computer, da geht alles wieder über Arbeitsspeicher, Arbeitsgedächtnis sozusagen wieder raus, wie es einprogrammiert wurde, wie es reinkam. Und das ist für uns als Menschen eben nicht so. Wir haben immer eine subjektive Bewertung von unserer Vergangenheit und damit eine Veränderung. Das kann man schon daran sehen. Für uns ist es am besten, wenn die Erinnerung in dem gleichen emotionalen Zustand passiert, wie der Einspeichervorgang gewesen war. Das heißt, wenn wir eher positiv gelaunt waren, wo wir irgendeine Episode einspeicherten, dann sollten wir auch positiv gelaunt sein, wenn wir die wieder abrufen. Oder auch, wo viele wissenschaftliche Untersuchungen gemacht wurden, dass Leute zum Beispiel unter Alkoholeinfluss sich an was erinnern, wenn sie dann aber nüchtern sind, sich nicht mehr erinnern. Wenn sie dann wieder zur Flasche greifen, dann kommt aber die Erinnerung wieder zurück. Das heißt, sowas ist dann auch zustandsabhängiges Erinnern. Wir wissen, dass auch Düfte zum Beispiel können Erinnerungen hervorrufen und wieder präsent werden lassen. Also wir brauchen eine Umwelt, die eine bestimmte Konstellation widerspiegelt, wie sie zur Einspeicherzeit vorhanden war, um optimal zu erinnern.
Also wieder die persönlichen Bedingungen sind das. Nun heißt es ja von den Deutschen, dass die sehr sicherheitsbetont, sicherheitsbewusst sind. Mhm. Und gerade haben wir einen Finanzminister, der in der Corona-Krise viel Geld über Unternehmen und Beschäftigten ausschüttet, damit der wirtschaftliche Effekt der Corona-Maßnahmen abgepuffert wird, dass also Sicherheit geschaffen wird, sowohl, also vor allem wirtschaftlicher Art geschaffen wird. Und doch macht das seine Partei nicht beliebter bei den Bürgerinnen und Bürgern. Irgendwie stimmt doch da was nicht. Also aus Sicht des Gedächtnisforschers.
Doch, man könnte wieder sagen, stimmt insofern, als man ein längerfristiges vorgefasstes Meinungsbild im Kopf hat von einer Partei oder von der Bedeutung von einer Partei. Und da werden dann vielleicht wieder andere Fakten in den Vordergrund geschoben, Labilität in der Aussage in Bezug auf irgendwas vor ein, zwei Jahren oder auch die Relativierung. Gerade die Grünen sind ja wieder erstarkt gegenüber der SPD. Was machen die anders? Was gefällt mir da besser? Was spricht mich emotional mehr an? Also wir sind eben emotionale Individuen. Und da nimmt man möglicherweise gerade Finanzminister, das wird ja immer sehr mit neutralen Fakten assoziiert, da nimmt man sowas eher für selbstverständlich und für nicht so bewegend, wie andere Dinge als bewegend gesehen werden. Ich meine, der Erfolg von Personen, die auf Klimawandel und Klimakatastrophe hinwiesen, ist stärker im Vordergrund und in unserer Erinnerung. Das sieht man auch daran, dass das Fernsehen gern irgendwelche Sondersendungen macht, wenn irgendwie mal wieder irgendwo eine Wetterkatastrophe war, weil sowas die Leute weit mehr interessiert, als jetzt mit Finanzen zu jonglieren.
Wir beide sind jetzt digital zusammengeschaltet, auch wegen der Corona-Maßnahmen natürlich, aber auch politische Kommunikation vertraut heute auf neue digitale Mittel, auf Smartphone, iPad. Das ermöglicht alles, schnelle Kommunikation, soziale Netzwerke, WhatsApp und so weiter ermöglichen immer kürzere, aber nicht unbedingt faktenbasierte Nachrichten. Was heißt denn das für Denken und Erinnern, auch politisch natürlich?
Also grundsätzlich kommt es so zu Verkürzungen. Man muss digital immer möglichst präzise, kurz agieren. Heißt auch zum Beispiel, lange Sätze sind nicht mehr so in. Wir wissen das aus Studien. Die heutige Jugend, die lernt ganz anders, auch weil die viel mehr über so Medien lernt und agiert. Also da geht es dann eher um Stichworte, wie kann ich irgendwelche Zusammenhänge finden, welches Stichwort muss ich da bei Google eingeben, und es kommt weniger darauf an, groß Faktenzusammenhänge zu lernen, und damit wird, wenn wir es sehr verkürzt sagen, auf Hirnebene eher das Wo-System, wo ist was, wo komme ich ran, als das Was-System, worum handelt es sich, wie sind die Zusammenhänge, wie ist der Kontext angesprochen. Und das führt natürlich dann auch zu anderen Erinnerungsvorgängen. Also auch wieder Schulbeispiel. Heutzutage wird ja kaum noch auswendig gelernt, was lange Gedichte angeht oder großes Einmaleins oder ähnliches, weil man weiß, man kann Kalkulationen am Handy unmittelbar machen. Deswegen, wenn ein heutiger Jugendlicher im Supermarkt 47 Euro bezahlen muss an der Kasse, wird der kaum noch in der Lage sein, zu überschlagen, ist die Summe richtig oder wäre 25 nicht eigentlich der angemessene Beitrag. Das heißt, unser Lernsystem verändert sich durch Internet schon sehr massiv und führt zu anderen Vernetzungen auf Hirnebene. Anderes tritt in Vordergrund, weil wir ja sagen, unser Gedächtnis ist plastisch, verändert sich ständig, und damit verändert sich auch das Gehirn ständig, dass eben unser Gehirn sich andersartig verändert, als das zu früheren Jahren und Jahrzehnten war.
Sie sprechen von anderen Vernetzungen. Sie haben auch gerade von einem Wo-System gesprochen. Da habe ich dann wieder an diesen Donald Trump gedacht, der mit einfachen Statements und nicht unbedingt wahren Statements so die Welt skandalisiert hat in den letzten 4 Jahren. Und nun hat er einen Nachfolger, der setzt wieder auf Zusammenhänge. Der setzt auf richtige Reden, auf Fakten. Basiertes. Ist das dann nicht doch das Modell der Vergangenheit, oder kann es da wieder hingehen auch, dass wir Zusammenhänge wieder stärker wollen?
Tja, das kommt dann auf die Personen an, die die Biden zum Beispiel ansprechen will oder die Trump ansprechen will. Und da sieht man vielleicht auch schon, wie weit da eine Konvergenz zustande kommt. Da muss man wirklich Fragezeichen setzen, weil eben Leute heutzutage häufig auch gewohnt sind, inzwischen eher kurz und knapp zu denken und zu formulieren. Da gibt es ja auch Internetsysteme, wo es früher dann auch begrenzt war auf so und so viele Zeichen. Heute haben wir das in vielen anderen Bereichen auch so. Also wenn ich eingeben will, wo will ich mein Paket abgestellt haben, dann darf ich dafür maximal 50 Zeichen verwenden, um das zu beschreiben, damit der Paketzusteller das schnell in seinem System aufrufen kann. Also wir sind in einer sich wandelnden Welt, und wir sehen das in anderen Ländern vielleicht noch wesentlich deutlicher als bei uns. Also man muss da nicht nur die USA heranziehen, sondern vielleicht gerade Südostasien, Ostasien, China, auch Japan, wo Technik noch weit mehr beherrschend ist und darüber verkürzt. Ich nehme nur als Beispiel jetzt in Japan, wo es noch weit mehr alte Menschen gibt als bei uns und wo die Altenpflege auch ein Problem ist, wo dann aber viel mehr Roboter eingesetzt werden und die auch akzeptiert werden von den Menschen, wo man bei uns noch weit mehr Scheu davor hätte, sich jetzt von einem Roboter sein Frühstück bringen zu lassen und die Haare kämmen zu lassen. Aber wir sind eben in der sich wandelnden Welt und da muss man dem, was Technik kann, so zu begegnen versuchen, dass man die Technik eben inkorporiert in auch traditionelle Denk- und Vorgehensweisen.
Also in manchen Teilen der Welt ist die Zukunft, auch unsere Zukunft, offensichtlich schon vorgezeichnet.
Schon weiter, ja.
Herr Professor Markowitsch, ich habe dieses Gespräch begonnen mit dem Verweis auf die Jahresrückblicke in den Medien. Aber kurz nach Jahreswende gibt es dann auch schon wieder die Jahresausblicke, die Welt im Jahr 2021. Wie stark leben solche Ausblicke vom Erinnerten, vom Rückblick?
Kurz gesagt, sehr stark. Wir schöpfen aus der Erinnerung. Also wir könnten praktisch keine Zukunft prognostizieren, wenn wir nicht zurückgreifen könnten auf unsere eigene Vergangenheit und die Maßstäbe an dem ansetzen, was in der Vergangenheit wichtig war und für uns Bedeutung hatte.
Vielen Dank, Herr Professor Markowitsch.
Gerne.
Inforadio Podcast.